Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview der HKCM. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei heute Alexander Teske. Herr Teske, herzlich willkommen.
Schön, dass es klappt. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Teske, wir sprechen heute mit Ihnen über das Innenleben der Medien, der Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe da einige Fragen vorbereitet. Bevor wir aber gleich mal starten, möchte ich Sie kurz mal unseren Zuschauern vorstellen. Sie sind seit über 30 Jahren im Journalismus tätig und haben dabei viele verschiedene Stationen in den Printmedien und beim Fernsehen durchlaufen. Sie arbeiteten unter anderem beim Stern, Focus und auch bei RTL. 2003 wechselten Sie als gehobener Redakteur zu MDR aktuell, wo Sie bis 2017 als Redakteur und Chef vom Dienst tätig waren. Anschließend arbeiten Sie als Redakteur bis 2023 bei ARD aktuell in Hamburg. Seit 2024 sind Sie nun als freier Journalist und Autor tätig. Vor kurzem erschien dabei auch Ihr Buch Inside Tagesschau zwischen Nachrichten und Meinungsmache. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen gleich mal meine erste Frage an Sie, Herr Teske. Was war denn eigentlich Ihre Motivation, nachdem Sie jetzt, wenn man so sagen will, ausgestiegen sind aus dem öffentlichen Dienst, dieses Buch zu schreiben?
Mir ist aufgefallen, dass sich wahnsinnig viele Leute von der Tagesschau abgewendet haben, dass es sehr viel Kritik daran gibt und dass es notwendig wäre, im Sinne des Ganzen das überhaupt zu erhalten, dass eine Reform stattfinden muss. Wenn man die nicht macht und die Selbstreinigung nicht in Gang setzt, dann wird das ganz schwierig, dann wird die Kritik immer weiter zunehmen und dann wird es über kurz oder lang so viel Druck von außen geben, dass die Tagesschau und der öffentlich-rechtliche Rundfunk wahrscheinlich überflüssig werden und abgeschafft werden. Und ich finde es sehr schade, dass da intern kaum eine Diskussion darüber stattfindet. Und ich glaube, der Anstoß muss wahrscheinlich von außen kommen, weil ich mittlerweile Zweifel habe, dass das von innen eben stattfindet. Und deswegen habe ich was getan, was man eben eigentlich nicht tut. Bisher hat es zumindest keiner so gemacht, dass man eben aus dem Innenleben berichtet und einfach das, was die Medienwissenschaft schon seit langem weiß und was viele eben auch schon aufgeschrieben und untersucht haben, an Praxisbeispielen auch nochmal aufgeführt und unterfüttert und gesagt, ja, so ist es. Das Gefühl, was viele beim Ansehen der Tagesschau haben, ist genau das. Es wird eben zum Teil einseitig berichtet und es wird mit einem ganz bestimmten Spin berichtet.
Mhm. Sie sagten gerade, Sie haben etwas getan, was man normalerweise nicht tut. Nun, wie kam das denn bei Ihren alten Kollegen, bei Ihren alten Arbeitgebern an, dass Sie aus dem Inneren berichtet haben?
Das kam natürlich nicht gut an. Also natürlich waren vor allem die Kollegen der Tagesschau nicht amüsiert darüber und haben mir auch Nachrichten geschrieben, die wenig erbaulich waren, die mich ein paar Nächte haben schlecht schlafen lassen, schämen dich und so weiter. Es gab aber auch differenzierte Rückmeldungen, wo sich Leute sehr, sehr viel Mühe gemacht haben, aufzuschreiben, was sie an dem Buch teilen und wo sie vielleicht Punkte sehen, wo sie sich nicht getroffen fühlen oder wo sie widersprechen würden. Und je länger das Buch auf dem Markt ist, umso mehr Kollegen und Ex-Kollegen melden sich, welche, die noch aktiv sind oder die ausgestiegen sind und sagen, jawohl, endlich sagt es mal jemand, Chapeau, Hut ab, wir feiern dich für deinen Mut und wir freuen uns und vielleicht gibt es jetzt Bewegung. Und das gibt mir auch so ein Stück weit den Glauben so ein bisschen zurück, dass da noch nicht alles verloren ist. Ja, man muss ja immer sehen, auch bei aller Kritik, da gibt es auch viele Kollegen, die sich das auch anders wünschen, als es eben da jetzt läuft.
Hat man Ihnen, wenn wir jetzt mal und Sie nochmal in die Retroperspektive gehen, der kritischsten Aussagen, hat man Ihnen da Lüge vorgeworfen oder war man einfach verärgert, dass Sie die Wahrheit oder sagen wir mal Ihre Wahrheit ausgesprochen haben?
Also erstmal hat man versucht, mich zu ignorieren. Und ich komme ja bis heute eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht vor. Das ist ja, mir ist jetzt auch mal bewusst geworden, was für ein Mega-Player in den Medien das ist. Also wenn man da nicht vorkommt, hat man es wirklich schwer. Und man hat bisher nicht versucht, mich inhaltlich zu widerlegen. Ja, also es ist schon angekommen. Es gibt ja auch so Wortmeldungen des ARD-Vorsitzenden oder ich weiß auch, dass in den Gremien und in den Redaktionen darüber diskutiert wird. Aber öffentlich hat sich keiner geäußert und es hat auch niemand gesagt, okay, also das sind jetzt die Punkte, die stimmen überhaupt nicht. Insofern gehe ich davon aus, dass man das durchaus teilt. Und es ist ja auch von außen, von der Medienwissenschaft alles hinreichend belegt und eigentlich keine Überraschung. Es ist nur eben etwas, man möchte, dass das intern diskutiert wird und man möchte nicht damit nach außen gehen. Also viele Kollegen sagen auch, ja, hättest du noch mal mehr dich eingebracht in die Redaktion, was insofern Quatsch ist, weil ich das immer gemacht habe. Aber man möchte das intern halten, die Kritik, und nicht außen und diskutieren. Und der Grund ist, dass man eben glaubt, den falschen Futter zu liefern mit Argumenten und den Beifall von der falschen Seite zu bekommen. Das haben ja auch viele so geschrieben. Und ich teile diese Auffassung aber nicht. Also, weil dann würde es bedeuten, dass man nie öffentlich darüber diskutiert.
Ich denke, das ist eine Schutzbehauptung, die man nutzen kann, um mit Kampfbegriffen um sich zu werfen. Und du unterstützt wahrscheinlich dabei die Rechten, die sowieso denken, dass wir alles nur gekaufte Journalisten sind oder sonstige Themen. Aber Herr Teske, gab es denn so ein bestimmtes Ereignis, dass Sie, wo Sie gesagt haben, ein Mensch, der kann ja sich irgendwo ein Trauma holen? Oder eine ganz schlechte Erfahrung, so dieses eine Ereignis, wo man sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Oder war das eine Reihe vieler Irritationen, die immer wieder aufgetreten sind, die Sie ja dazu veranlasst haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
Nein, es gab nicht ein großes Ereignis oder einen großen Streit oder irgendwas, sondern das war also eine, ja, so eine ganz schleichende Desillusionierung über viele Jahre hinweg. Ich war ja 21 Jahre bei der ARD und am Anfang auch total gerne. Und auch als ich zur Tagesschau gekommen bin, habe ich da erst mal gedacht, da ist die Welt noch in Ordnung, weil ich hatte ja lange vorher mit denen zu tun, aber immer nur so am Telefon. Und was dahinter in den Kulissen passiert, das war mir eben nicht so klar, wie in den Redaktionen da geredet wird. Und da hatte ich von Anfang an Irritationen. Also ich muss sagen, diese Zeit in Leipzig beim MDR, da hätte ich, da hat mich auch vieles gestört, aber das ist ein Stück weit auch normal, wenn man in einer Firma arbeitet. Dieser Impuls, dass da irgendwas nicht stimmt und dass das vielleicht andere wissen sollten, der hat mich tatsächlich erst in Hamburg bei der Tagesschau beschlichen. Also da gab es schon von Anfang an Irritationen. Und ein Ereignis relativ am Anfang, als ich da hingekommen bin, 2018, war eben die sogenannten Hetzjagden von Chemnitz, wo ich eben schon wusste, weil ich ja aus Sachsen komme, dass da anders gedacht wird. Und ich hatte eben auch starke Verbindungen in meinen Heimatsender, der die Berichte von dort geliefert hat. Und die eben immer auch schon am Telefon gesagt haben, nein, nein, das ist da alles ganz anders vor Ort, als ihr euch das da in Hamburg vorstellt. Und Hamburg ganz andere Vorstellungen hatte, wie die Berichte zu laufen haben, dass man berichten, was man berichten muss.
Was man berichten muss, ja. Ich meine, also der Journalist sollte ja einfach nur die Informationen aufsaugen und diese dann, ich sag mal, in gewisser Struktur wiedergeben. Aber Sie schreiben ja in Ihrem Buch, auch in Ihrem Kapitel, die Hetzjagd von Chemnitz. Wenn ich das für manche Leute noch mal ein bisschen widerrufen darf, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, das ist ein großes Thema in den Medien gewesen, auch wegen dem damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Der, gehen wir mal davon aus, der Präsident des Inlandsgeheimdienstes müsste ja über sehr, sehr viele Informationen verfügen und der müsste die ganzen Videos gesehen haben und der hatte dann gesagt, ihm ist das so nicht klar. Es gab für ihn seines Wissens nach keine Hetzjagden. Einen Tag später, vielleicht waren es 2 Tage später, hat die gute damalige Kanzlerin Angela Merkel ihn dann ja, aus seinem Dienst entlassen. Das ist also so das Thema damals. Es ging darum, dass es so ein Video gab, welches so schwammig scheinbar gezeigt haben sollte, dass es Hetzjagden von Rechtsradikalen auf Migranten gab und das ist bis heute, sagen wir mal, sehr, sehr umstritten und es gibt keine wirklichen Beweise dafür. Und Sie nennen, gehen da auf das Thema Wording ein. Können Sie das mal ein bisschen näher erklären, was dort passiert ist und wie dieses Wording genutzt wurde?
Ging ja um dieses Video, das, was ich glaube, unter dem Schlagwort Hase, du bleibst hier, ist das irgendwie bekannt geworden, weil das die Frau ihrem Mann hinterhergerufen hat. Das war ja so die Frage, ist das eine Hetzjagd? Also klar, da sind welche Asylbewerbern hinterhergerannt, aber es war relativ kurz, es waren ein paar Sekunden und man weiß nicht, was davor passiert ist und es eben die Frage, ob das, was da zu sehen ist, eine Hetzjagd ist und vor allen Dingen, ob es eben mehrere gab. Daran hat er sich entzündet. Aber letzten Endes ging es bei der Tagesschau auch gar nicht um diese Frage, sondern einfach dieses Ganze von vornherein, wie der Mord an einem Deutschen dort bei diesem Stadtfest, der wäre nie berichtenswert gewesen. Erst als es da Proteste dagegen gab, wollte man berichten, weil sich unter die Protestierenden eben Neonazis auch gemischt haben und man eben der Meinung war, okay, man darf da als besorgter Bürger nicht mit Neonazis zusammenmarschieren. Solche Störgeräusche hat man sonst selber aber nicht, wenn man gegen Rassismus demonstriert und sich da auch der autonome Block drunter mischt, da findet man das nicht so problematisch. Ja, und dann hat man eben ganz bewusst das Thema am Kochen gehalten und eben auch gesagt, Maaßen muss weg. Das hat man schon so, er ist untragbar in der Redaktion formuliert und hat eben auch berichtet, als eigentlich nichts mehr los war. Und man kann das schon immer so ein bisschen eben auch beeinflussen. Die Stimmen, die sie eingeholt haben, die gab es natürlich, die waren aber eben eher von SPD, Grünen und Linken, dass eben Maaßen sich da schlecht ausgedrückt hat, schlecht informiert sei und eben Stimmung machen würde. Es gab aber auch verteidigende Stimmen von CDU, FDP und sowieso von der AfD, aber auch der Ministerpräsident von Sachsen ist ihm beigesprungen. Das hat man aber eben nicht so transportiert. Also da ist ja allein schon durch die Auswahl, welche Stimmen man bringt, ein ganz klarer Spin drin. Und wenn man sich die Berichte, die kann man ja heute alle noch nachlesen, auf tagesschau.de ansieht, dann vermeiden sie bestimmte Begriffe. Ja, also sie würden nicht, ganz selten benutzen sie Begriffe wie Asylbewerber, Messerstecherei oder Irak oder sowas. Ja, dagegen sagen sie ganz knallhart bewusst bekannter Neonazi, AfD-Politiker. Also da ist im Wording schon ein ganz klarer Unterschied. Mhm. Und ich weiß, dass es eben damals an dem Tag auch einen Konflikt gab zwischen Leipzig und Hamburg, ob man denn die Herkunft der Täter nennt. Also ob man denn überhaupt sagt, dass die Täter, die den Deutschen erstochen haben, aus dem Irak kommen. Und das am Ende hat sich Leipzig durchgesetzt, aber das war ein harter Kampf. Hamburg, die Tagesschau-Redaktion, wollte das nicht.
Ja, ich meine, schon erstaunlich, ist eigentlich nicht erstaunlich, sondern wir kennen das ja alles in diesem Land, dass sie auch ganz klar nochmal bestätigen, dass dort einfach ein Deutscher erstochen worden ist. Das wäre an sich gar nicht berichtenswert. Aber sobald sich dort irgendwelche Rechten irgendwie in einer Art und Weise unter das Volk mischen, dann ist das eine riesige Schlagzeile. Es ist immer wieder dieses typisch Deutsche, dass man sich selbst an letzte Stelle stellt, obwohl es doch eigentlich am berichtenswertesten wäre, wir können auch sagen, wenn ein Mensch von einem anderen abgestochen worden ist, mal völlig egal, ob es jetzt ein Deutscher ist, dass das per se, dass es um die Tragik geht, dass man sagt, ich will das verhindern. Und es geht aber eigentlich immer mehr um das politische Kalkül, die Systemik dahinter. Wer ist mit wem? Verbündet sich hier irgendjemand mit den Rechten? Da kommen wir doch gerade auch mal zu einer weiteren Frage, die damit zu tun hat. Für eine Studie der TU Dortmund wurden über 500 Journalisten über ihre Parteineigungen befragt. 41% von ihnen gaben an, dass sie die Grünen favorisieren, während zeitgleich die Umfragewerte der Grünen zu dieser Zeit bei 11% lagen. Für die CDU sprachen sich 8% aus, obwohl deren Umfragewerte bei 31% lagen. Die AfD wurde in dieser Aufstellung nicht einmal gesondert aufgeführt, da sie scheinbar keine nennenswerte Zahl erreicht hat, obgleich sie bei rund 20% in den Umfragewerten gelegen hat. Kann das im Sinne der Neutralitätsverpflichtung überhaupt gut gehen, wenn die Präferenzen der Journalisten so stark von denen der Allgemeinheit abweichen? Was sind da Ihre persönlichen Beobachtungen?
Es gibt ja nicht nur diese Studie, es gibt verschiedene Studien, auch an den Journalistenschulen. Und manchmal heißt es dann, die sind nicht repräsentativ, aber die haben alle ein ähnliches Ergebnis. Es gibt ein klares Übergewicht unter Journalisten für die SPD, für die Grünen und für die Linken. Also so wie das Wahlergebnis jetzt ausgefallen wäre, eine Mehrheit für CDU und AfD, würde es in den meisten deutschen Redaktionen nicht geben, in der Tagesschau auf keinen Fall. Also ich glaube, dort gab es vielleicht vereinzelt CDU-Sympathisanten, aber auf keinen Fall jemanden, der mit der AfD sympathisiert. Jetzt steht in dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in verschiedenen Grundlagen drin, dass er für Chancengleichheit sorgen soll, aller Parteien. Und wenn man jetzt sagt, okay, die AfD ist mit 20% vertreten, müsste sie da ja auch in der Berichterstattung vorkommen, auch neutral. Da gibt es ja Untersuchungen, dass sie besonders negativ dargestellt wird im Gegensatz zu den anderen Parteien. Und ihre Vertreter müssten eben auch prozentual angemessen dargestellt werden. Und dem ist nicht so. Jetzt ist es so, also das kann man daraus erklären, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mal gegründet wurde nach dem Krieg, damit sich eben sowas wie der Faschismus nicht wiederholt. Der wurde ganz, das wurde auch so richtig gesagt, das ist das Bollwerk gegen den Faschismus. Aber es ist jetzt schon sehr lange her und es ist eben einfach die Frage, ob man jetzt glaubt, dass die AfD die neue NSDAP ist. Und das gibt es tatsächlich, solche Redakteure, die das glauben und deswegen denken, man müsse was dagegen tun. Man darf sich da jetzt nicht freiwillig irgendwie auf die Schlachtbank führen lassen und selber demokratisch ablösen lassen. Ich habe aber persönlich eher Vertrauen in unseren Rechtsstaat und wenn die AfD eben verboten gehört, dann wird das auch passieren. Aber ich glaube eben nicht, dass die Journalisten die Richter sind. Und da spielen sich einige eben als Richter auf und glauben, sie sind berufen, die AfD entweder klein zu halten oder gar nicht vorkommen zu lassen oder entlarven zu müssen. Also es gibt einen klaren anderen Umgang mit ihr als mit anderen Parteien.
Und wenn wir bedenken, dass das die Meinungsmacher sind in unserem Land und diese wiederum eben das Gegenteil von neutral sind, sondern eigentlich eine Agenda, möglicherweise sogar eine richtig gehende, eine Überzeugung haben, eine innere liegende Überzeugung, eine politische Bewegung, die ihnen so nicht gefällt, verhindern zu müssen, weil sie denken, dass dann quasi die Braunhemden sonst wieder durch die Straßen marschieren und teilweise sogar dieser vollen Überzeugung sind, dann geht das ja eben komplett weg von der Neutralität, die eigentlich erwartet wird und wo die Leute auch sagen, ich zahle ja dafür meine Rundfunkgebühren, um möglichst im besten Falle neutral, wie soll ich sagen, nicht unterrichtet zu werden, aber aufgeklärt zu werden, informiert zu werden. Und wir sehen eben, dass es eben alles ist, nur nicht neutral. Und wenn wir da mal tiefer reingehen, wie läuft eigentlich der Entscheidungsprozess darüber ab, was in der Tagesschau erscheint und was nicht? Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Circa 3 Wochen vor der Bundestagswahl wurde ein SPD-Kommunalpolitiker aus dem Harz wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt, bei der es um tausende Aufnahmen geht. Ich nehme mal an, dass die meisten Menschen davon einfach gar nichts mitbekommen haben, weil es auch kein großes Medienecho gab. Vielleicht lag das ja auch daran, dass eine solche Nachricht unmittelbar vor der Bundestagswahl für die SPD katastrophale Folgen gehabt hätte. Angenommen, dieser Mann hätte das Mitgliedsbuch einer im Osten sehr erfolgreichen Partei in der Tasche gehabt, also sprechen wir es an, angenommen, der wäre bei der AfD gewesen, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, dass dieses Medienecho auch so, ich sag mal, sehr, sehr ruhig und an der Seite abgelaufen wäre. Täuscht mich da der Eindruck oder ist es wirklich so, dass wenn Negativmeldungen einer Partei reinkommen, bei denen die Journalisten sagen, darüber sollten wir ja nicht berichten, um nachher quasi ein Wahlergebnis nicht negativ für ihre eigene politische Ansicht zu beeinflussen, dass man es dann eher verdrängt und wenn es wiederum dienlich ist, um den politischen Gegner damit zu diffamieren, dass man es dann nach draußen bringt?
Ja und nein. Also in dem konkreten Fall würde ich schon sagen, Kommunalpolitiker werden, glaube ich, generell, schaffen es nicht in die Hauptnachrichten, ja, egal mit welcher Verfehlung. Also ich glaube auch, ein AfD-Politiker hätte es da nicht geschafft, auch wenn ihm die Nachricht vielleicht willkommen ist. Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, der hieß Edati von der SPD, war ein recht prominenter Direkt. Fall. Da ging es um Kinderpornografie, das hat man schon auch berichtet, auch prominent. Und im Fall Gelbhaar jetzt zum Beispiel bei den Grünen hat man ja auch einen grünen Politiker, ich sage jetzt mal so plattfertig gemacht. Also es stimmt aber trotzdem der Eindruck, dass man ungleich berichtet, mit zweierlei Maß. Also dass man natürlich Verfehlungen von AfD-Politikern, ich würde auch sagen von CDU-Politikern, breiter berichtet oder schneller dabei ist. Während man bei Grünen, SPD und Linken eher ja, zögerlich ist. Also ein Beispiel war natürlich die Wahlkampfpatzer von Frau Baerbock vor 4 Jahren, wo sie doch ihren Lebenslauf nicht korrekt angegeben hat, wo sie sie Nebeneinkünfte verspätet gemeldet. Und das hat es nie zu einem richtig ausgewachsenen Beitrag in die Tagesschau 20 Uhr gebracht, obwohl es ja sehr, sehr wichtig war in diesem Wahlkampf. Also es hat sie sehr viele Stimmen gekostet. Auch ihr Wohlgesonder haben wirklich, waren fassungslos. Und da hat man aber auch schon richtig in der Redaktion gesagt, naja, also wir haben da lange Zähne, wir wollen das lieber nicht machen, weil Laschet, ihr CDU-Gegenkandidat damals eben, der wird ihr das sowieso bei jeder Wahlkampfveranstaltung um die Ohren hauen und dann müssen wir das ja nicht groß machen. Damit man sich nicht angreifbar macht, macht man dann so kurze, hat man 2 kurze Wortmeldungen, 20 Sekunden gemacht, weiter hinten in der Sendung. Man hatte es also drin, aber eben nicht. Normalerweise würde man das jetzt bei einem CDU-Kandidaten schon weiter vorne in der Sendung 2 Minuten vermuten und das vielleicht nicht nur einmal. Also das meine ich so mit einem Ungleichgewicht. Und man kann ja schauen, die AfD ganz prinzipiell kommt in der Tagesschau hauptsächlich mit ihren Verfehlungen vor. Ja, also klar, ihre Standards, sie haben einen Parteitag oder so, da berichten sie schon. Aber ansonsten gibt es kaum sachliche Berichte. Wie denken die denn über die Mietpreisbremse, Mindestlohn oder wie wollen die das auf dem Land mit den Bauern regeln, sondern es geht immer um ihre eigenen Verfehlungen, Spendenskandal oder jemand hat wieder irgendwas gesagt, was nicht in Ordnung war und dann müssen sie sich dazu äußern. Aber es gibt eben kaum eine inhaltliche Auseinandersetzung mit ihr und da wird sie so dämonisiert und ich glaube, dann sind eben viele fassungslos, die Tagesschau schauen und verstehen nicht, wie denn die AfD die stärkste Kraft zum Beispiel im Osten werden konnte. Und dann gibt es so ein Wähler-Bashing und ein Ost-Bashing und es wird eben nicht transportiert, warum das so ist. Und das ist natürlich ein Riesenversäumnis. Ja.
Ja, jetzt erleben wir nicht nur einen gewissen Medienverdruss im Inland hier in Deutschland, dass die Leute sagen, okay, sie lehnen das vermehrt ab und wechseln beispielsweise auf sogenannte alternative Medien, YouTube-Kanäle beispielsweise, die, könnte sagen, amateurhaft berichten aus ihrer Meinung heraus. Die bekommen immer höhere Aufrufzahlen. Jetzt ist es auch so gewesen, dass international es durchaus zu Spannungen kommt und kam. Während seiner ersten Präsidentschaft wurde in Amerika eine Studie durchgeführt, in der untersucht wurde, wie hoch der Negativtenor bei der Berichterstattung über Donald Trump ist. Spitzenreiter war die AfD mit 98%. Hier wurden international die Medien bewertet. Seit dem Eklat im Oval Office wird es sicherlich nicht besser geworden sein, aber nach der Bekanntgabe seiner zweiten Präsidentschaft hatte er in Mar-a-Lago gar keine deutschen Medienvertreter mehr eingeladen. Warum glauben Sie, Herr Teske, fällt es den Journalisten im Fall von Donald Trump so schwer, ihre persönliche Wertung durch eine möglichst objektive Einordnung seiner Taten zu ersetzen? Immerhin möchte er doch den Krieg in der Ukraine beenden, was, wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich alle den Krieg beenden wollen, dann müsste man das doch versuchen, irgendwie ein bisschen zu unterstützen.
Ja gut, Ukraine-Krieg ist ja ein gutes Stichwort. Ja, da ist man ja ganz eindeutig auf der Linie immer mehr Waffen zu liefern und wer da einen Kommentar spricht und sich dagegen ausspricht, der hat möglicherweise seinen letzten Kommentar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. Das gab ja den Fall von Romy Arndt da beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und die Mehrzahl der Kommentare weist in eine ganz klare Richtung. Und Donald Trump widerspricht allem, wofür ein öffentlich-rechtlicher Redakteur steht. Also die kriegen Ekelpickel. Das ist wirklich ganz, ganz großes Unverständnis. Und ich kann mich noch erinnern bei der ersten Wahl, die er gewonnen hat, wie fassungslos man in der Redaktion war. Man hat also vorher schon sich gegenseitig versichert, dass das auf keinen Fall passieren darf und passieren wird und hat das auch ja nicht kommen sehen, was ja damit zusammenhängt, dass das ARD-Studio in Washington sitzt, wo eben 90%, glaube ich, Demokraten wählen und man bewegt sich sehr, sehr selten im Land umher und spricht wahrscheinlich sehr selten damit mit, sagen wir mal, so einfachen Menschen und hat dann eben einfach kein Gefühl dafür und ist einfach, was da im Land passiert und kann das nicht verstehen. Und er ist natürlich wirklich ein sehr ungewöhnliches Phänomen und damit ja, hat man große Probleme, sich auseinanderzusetzen. Also ich persönlich bin jetzt auch kein Trump-Fan, aber was ich schon auch da feststelle, eben das gleiche Thema, was wir gerade hatten, eine Ungleichbehandlung, ja, dass man eben die Demokraten, die man genauso kritisch sehen kann und sehen muss, dass man die in den Himmel hebt, ja, die Berichterstattung über Biden eben viel, viel positiver ist oder über Kamala Harris, dass man da so fast Liebesbeiträge macht, unkritisch. Und da kann man auch kritisch berichten über die Clintons und so weiter. Und gibt es genug Verfehlungen, die aber dann kleiner gehalten werden. Und sowas wie Herr Biden begnadigt dann seinen Sohn Hunter, obwohl er immer gesagt hat, dass er das nie machen wird. Und das, man berichtet es schon, aber eben nicht in diesem Maß. Ist ja ein Megaskandal eigentlich. Und stürzt sich eben so auf Trump und ist da schon so getrieben von einer inneren Einstellung, ja, und ist gar nicht, glaube ich, in der Lage, sich das mal nüchtern anzuschauen, was das für uns bedeutet und ja, was, ob es da vielleicht möglicherweise auch etwas Positives gibt, was man daraus ziehen kann oder wie man damit umgeht. Ich glaube, ja, einfach eine völlige Fassungslosigkeit.
Wissen Sie, Herr Teske, wir zeichnen hier ein Bild des deutschen Journalismus im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen, die auf den Inlandsbezug sehr stark ideologisch geprägt sind und schauen, dass möglichst, ich sag's mal einfach ausgedrückt, das passiert mit der Meinungsmache, was der eigenen Ideologie entspricht. Im Ausland genau das Gleiche. Man versucht mit, ich sag mal, sehr beschränkten Mitteln, weil das ARD hat ja in der eigenen Berichterstattung an die deutsche Bevölkerung wenig Einfluss darauf, wie die Amerikaner am Ende wählen. Ja. Und trotzdem ist es 98% negativ. Also auch da ist die Fassungslosigkeit, weil etwas passiert, was sie selbst nicht nachvollziehen können und was sie natürlich auch nicht wollen. Jetzt wäre meine Frage an Sie.
Ja, Entschuldigung, das ist ja genau das Versäumnis, ja, dass eben auch die Aufgabe, den deutschen Zuschauer zu informieren, sich seine eigene Meinung zu bilden. Dem kommen sie ja nicht nach. Also alles, was Deutsche wissen über Amerika, haben sie ja auch aus den Medien. Und dort wird eben immer negativ über Trump berichtet. Und es gibt ja Umfragen kurz vor der Wahl, wer ist der geeignetere Kandidat? Und ich glaube, da hat Kamala Harris mit weitem Abstand gewonnen. Also irgendwas von 79% oder so. Mhm. Und am Ende kommt es genau anders. Und das ist natürlich auch ein Versäumnis der Tagesschau und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass sie nicht transportieren, warum denken die Amerikaner anders. Genau so ist es.
Und stehen damit auf der falschen Seite der Geschichte. Und nicht nur, dass er ganz knapp gewonnen hat, sondern er hat gewonnen mit der höchsten Machtfülle aller Präsidenten der letzten 40 Jahre. Ich glaube, der Letzte, der so eine Machtfülle um sich herum geeint hatte, war Bush Senior, also von George, der Vater George W.s. Das heißt also, man lag komplett falsch einfach. Jetzt mal eine Frage. Gehen wir mal davon aus, Sie hätten eine ähnliche Machtfülle, jedoch bei der Tagesschau. Was würden Sie, wenn Sie entscheiden könnten, und Sie würden sagen, okay, meine Primäraufgabe ist es, das Vertrauen in der eigenen Bevölkerung wieder zu verbessern. Was für Veränderungen würden Sie selbst einleiten?
Also ich bin natürlich jetzt nicht Dr. Allwissend. Ich will mich jetzt auch nicht überheben und ich will auch nicht sagen, man muss nur 1, 2, 3, 4, 5 machen und dann wird wieder alles gut. Ich glaube, das gibt da richtig strukturelle Probleme. Die haben sich so über Jahrzehnte eingeschlichen, das lässt sich gar nicht so einfach beheben. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall sofort machen könnte und meiner Meinung nach müsste, damit es zumindest etwas besser wird. Also es ist ja so, dass bei der Tagesschau die Jobs der Führungsebene nicht öffentlich ausgeschrieben werden. Ja, also die Chefredaktion wird nach einem undurchschaubaren Muster entsandt. Keiner weiß, wie das genau funktioniert. Die Chefs vom Dienst, das ist so ein Kreis von 10 Leuten, die treffen 90% der praktischen tagtäglichen Entscheidungen in Eigenregie, die werden auch nicht öffentlich ausgeschrieben. Auch da ist völlig unklar, wie werden die das eigentlich? Also die müssten öffentlich ausgeschrieben werden. Da müsste es eine paritätisch besetzte Kommission geben, die die Jobs vergibt und das auch auf Zeit, damit man eben nicht 30 Jahre dort sitzt und einfach eben auch nicht weiß, wie das in anderen Redaktionen läuft, damit da auch alle Regionen zum Zuge kommen. Das wäre schon mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich diese Wechsel zwischen Politik und den Medien, die muss man auf ein gesundes Maß stutzen. Es gibt ja Leute, die einfach Redakteur bei der Tagesschau sind und dann plötzlich Pressesprecher werden in einem Bundesministerium. Und das kann man ja nicht verhindern. Aber was man verhindern kann, ist, dass man ihm den Platz warm hält. Also die Verträge ruhen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn ich das mache. Ja, wenn ich da als Tagesschau-Redakteur sage, okay, ich will gerne mal Regierungssprecher werden, dann muss ich halt kündigen. Aber die Praxis ist, es gibt ein sogenanntes Rückkehrrecht. Und nach 2, 3 oder 5 Jahren kann man auf seinen alten, angestammten Platz zurückkommen. Und jetzt gibt es Leute, die haben das perfektioniert. Ja? Die machen das nicht nur einmal, sondern die machen das 4, 5 Mal. Und jedes Mal nehmen sie ein Stück der Leiter wieder nach oben und am Ende sind sie dann Regierungssprecher und danach werden sie Intendant eines Senders. Und das ist ja, also das muss man dringend beenden, weil das einfach, also viele Menschen denken ja, es stecken eh alle unter einer Decke und früh ruft das Kanzleramt an und diktiert die Themen. Dem ist natürlich nicht so, aber trotzdem diesem Eindruck, das weiter zu befeuern, ist also ja ganz, ganz schlecht für den Eindruck, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht. Also Rückkehrrecht beenden und dann braucht es eine ganz starke Aufsicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eigentlich sollen ja Gremien wie der Rundfunkrat, ARD, ZDF, Deutschlandfunk kontrollieren. De facto findet das nicht statt. Ja, also es gab gerade eine ganz frische Studie, da hat man sich angeguckt, wer sitzt da überhaupt drin? Und fast die Hälfte der Leute haben ein Parteibuch. Und das sind dann eben oft Leute, deren Parteikarriere schon hinter ihnen liegt, ja, die, so wie so eine Art Versorgungsposten, und die sind halt noch wichtig, und dann sitzt man da mit 65, 70 oder muss aber eben dann über die Social-Media-Kanäle auch der Öffentlich-Rechtlichen entscheiden, hat an sich schon überhaupt keine Ahnung von Mediengeschäft. Das sind also alles Laien und die Sender können ihnen dann aber irgendwas erzählen und es gibt deswegen keine praktische Kontrolle. Und die anderen, die kein Parteibuch haben, die kommen von Vereinen oder Kirchen. Also die Kirchen haben auch eine starke Funktion. Da jede Kirche entsendet da ihre Vertreter hin oder Gewerkschaften. Und ich sage mal, der Vorsitzende vom Rundfunkrat, des Norddeutschen Rundfunks zum Beispiel, der kommt vom Landesseniorenverband Niedersachsen. Also ist ja aller Ehren wert, dass der sich sozusagen damit beschäftigt. Aber er hat eben doch wahrscheinlich sehr eingeschränkt Ahnung von dem, was er da eigentlich kontrollieren soll. Und das ist natürlich verheerend. Und solange diese Aufsicht nicht funktioniert und die da das meiste abnicken, ja, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, Leute, die sich richtig engagieren. Aber meistens funktioniert das eben nicht. Und das gehört auch dringend reformiert. Nur wenn man das, ja, wenn man da rangeht, wirklich aus allen Bereichen der Gesellschaft Leute hineinbringt und auch welche mit Sachverstand, dann kann da eine echte Kontrolle stattfinden und dann kann man auch von außen sagen, Leute, so kann es nicht weitergehen.
Danke sehr, Alexander Teske, nicht verlegen darum, deutliche Schritte zu benennen. Damit haben Sie es genau anders gemacht als der normale Politiker, der genau dieser Frage ausgewichen wäre. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ihr Buch Inside Tagesschau zwischen Nachrichten und Meinungsmache. Unten in der Videobeschreibung der erste Link, kommt man direkt auf den Amazon-Link. Holt euch dieses Buch, richtig, richtig spannend. Herr Teske, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Sehr gerne.